Diese Podcast-Folge ist wirklich etwas ganz Besonderes und hochaktuell. Recruiting in der Wirtschaftskrise ist das Thema und der Name ist Programm. Der Gast Marc-Christian Schmidt ordnet die aktuelle wirtschaftliche Lage einmal für dich ein und erklärt, warum wir aktuell geradewegs auf eine Wirtschaftskrise zusteuern, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt und vor allem, vor welche Herausforderungen dementsprechend Recruiting und Personalverantwortliche eigentlich gestellt werden. Und das Wichtigste, er gibt ganz konkrete Tipps, wie sich operative Recruiting-Verantwortliche einerseits, aber auch strategische Personalverantwortliche andererseits ganz konkret auf diese Situation vorbereiten können. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen in der neuen Podcast-Folge. Das Thema der heutigen Folge kommt tatsächlich aus unserer Direct-to-Talent-Community, wo ein Community-Member die anderen nach ihren Einschätzungen für 2023, für das folgende Jahr hinsichtlich Recruiting, Neueinstellungen und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gefragt hat. Und daraus hat sich eine rege Diskussion entwickelt. Offensichtlich ist das also ein Thema, was Recruiting-Verantwortliche sowie auch People-Leads beschäftigt. Und deshalb machen wir das heute zum Thema eines Podcasts mit dem großen Titel Recruiting in der Wirtschaftskrise. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der zu dem Thema einiges sagen kann. Und zwar Marc-Christian Schmidt. Er ist Managing Director Analytics bei TransConnect und von Haus aus Volkswirt, hat langjährige Erfahrungen im HR, in unterschiedlichen Unternehmen. Das wird er uns gleich selber erzählen. Erstmal herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf.
Magst du dich einmal vorstellen für unsere Zuhörer? Wer bist du eigentlich und warum kannst du uns was zum Thema Recruiting in der Wirtschaftskrise erzählen?
Ja, ich bin Marc, hast du schon gesagt, Managing Director Analytics hier bei TransConnect. Darf mich hier spannenden Themen um den Recruiting-Markt beschäftigen. Und darf mich vor allem damit beschäftigen, wie unsere Produkte in der Zukunft sein werden, wie in ein, zwei Jahren sein werden. Und das bedingt natürlich, dass man sich intensiv damit beschäftigt, wie sich alles um einen herum entwickelt, wie sich Unternehmen entwickeln, wie sich Märkte entwickeln. Mhm. Bevor ich hier war, war ich Global Head of Analytics bei Fissmann und hatte dort ähnliche Verantwortung, auch für die ganzen Daten, die es dort gab und auch für die entsprechenden Marktlagen drumherum. Mhm. Und davor bei Zalando ein größeres Team gehabt mit 63 Leuten, auch in HR. Und hatte dort auch die Themen HR und vor allem auch Analytics. Ich habe mal VWL und Finanzmathe studiert. Weiß nicht, ob das hilfreich ist gleich, aber ja.
Auf jeden Fall für den wirtschaftlichen Markt, das ist gut. Und an wie vielen Personalplänen hast du denn schon so mitgewirkt in deiner langjährigen Erfahrung in unterschiedlichen HR-Abteilungen?
Ja, also nehmen wir an, der Personalplan würde nur einmal geschrieben werden, dann wären es ungefähr so 10. Aber da wir wissen, dass du immer wieder justiert wirst übers Jahr, ist es deutlich, deutlich mehr als das.
Ja, aber ja. Sehr, sehr cool. Und ja, gehen wir direkt auf das Thema ein, weil das ist so ein spannendes und großes Thema. Recruiting in der Wirtschaftskrise. Das impliziert, der Titel impliziert, dass uns eine Wirtschaftskrise bevorsteht. Und da würde ich natürlich gerne von dir wissen, ist das so? Und was kannst du dazu sagen?
Also ich würde sagen ja, aber Wirtschaftskrise ist ein großes Wort und das wird immer unterschiedlich interpretiert. Insofern muss man vorsichtig sein, ob man das jetzt so nennt oder nicht nennt. Aber was wir sehen, ist, dass es Veränderungen gibt. Wir sehen, dass es Veränderungen gibt in der Finanzpolitik. Wir sehen auch, dass es Veränderungen gibt in Zinspolitik, was natürlich einen Einfluss auf Inflation hat. Also zum Beispiel, dass eine Geldmenge nicht mehr weiter ausgeweitet wird derzeit. Leitzinsen werden erhöht von der EZB. Das resultiert auch in Inflation und in weiteren Effekten. Und wir sehen auch, dass das bereits Implikationen hat auf den Arbeitsmarkt. Darauf, wie Talente suchen, wie viel Nachfrage besteht und vor allem auch darauf, wie sich Unternehmen positionieren. Wenn man darauf schließen würde oder von dem aus schließen würde, würde ich sagen, ja, wir steuern da auf etwas zu. Wie auch immer wir es dann nennen. Ich würde tatsächlich sagen, es verdient den Namen Wirtschaftskrise, aber es verändert sich da was. Und das können wir jetzt schon messen und sehen.
Okay, also du sagst, der Markt verändert sich. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen konkreter auf das nächste Jahr auch machen. Welche Marktbedingungen verändern sich denn ganz konkret?
Sehr vieles. Wir reden ja über Recruiting heute. Ja. Das heißt, versuch uns auf den Recruiting-Markt zu beschränken. Ja. Und dort sehen wir vor allem einen Trend, der sich über die letzten Jahre schon entwickelt hat. Der Trend vom Fachkräftemangel hin zum Arbeitskräftemangel. Mhm. Und wir sehen, dass das ein absolut globales Phänomen ist. Viele von den Dingen, die ich gerade angesprochen habe, was Wirtschaftskrise angeht, ist auch globales, was wir dort sehen. Es ist also kein nur deutsches Phänomen. Mhm. Wir wissen jetzt schon, dass bis 2030 85 Millionen Mitarbeiter fehlen werden weltweit. Mhm. Also eine unglaubliche Zahl kann man sich kaum vorstellen. Also wir wissen, wie viele Leute in Deutschland leben. Ja. Ja, so viel werden einfach fehlen innerhalb der nächsten Jahre. Ja. Also eine unglaubliche Anzahl, die dort fehlen wird. Und wir reden schon lange nicht mehr von Fachkräftemangel. Wir reden vom handfesten Arbeitskräftemangel derzeit. Weil wir sehen, und das hat durch die Corona-Krise ist ja richtig deutlich geworden, dass wir nicht nur Fachkräftemangel haben, sondern auf allen Ebenen, in allen Branchen, überall.
Okay, also du sagst, der Fachkräftemangel weitet sich aus. Wir können gar nicht mehr nur vom Fachkräftemangel sprechen, sondern vom Arbeitskräftemangel. Mhm. Weltweit werden 85 Millionen Talente fehlen. Bis 2030,
hast du gesagt? In Deutschland sind die Zahlen so, dass wir, wenn wir uns anschauen, wie viele Mitarbeiter fehlen, von letzten Jahr zu diesem Jahr bei 1,2 Millionen Mitarbeitern sind, die auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Wir sehen aber einen deutlichen Trend. Also das wird bis 2023 bei 3 Millionen knapp sein. Mhm. Und bis 2025 wird das bei 4 Millionen knapp sein, die wir dann zur gleichen Zeit fehlen haben. Und was spannend ist, ich weiß nicht, ob das hast du heute schon gesehen natürlich, aber Statistische Bundesamt hat heute Morgen ja seinen Quartalsbericht rausgebracht. Kurz zusammengefasst, wir haben noch nie so viele Menschen gehabt, die in Arbeit waren in Deutschland, in der ganzen Geschichte nicht. Das schließt natürlich oder lässt schließen auf eine geringe Arbeitslosenquote, was ja auch stimmt. Wir haben auf der anderen Seite aber auch so viele Jobs ausgeschrieben, wie es noch nie in der Geschichte war. Und das ist natürlich total verrückt, dass wir auf der gleichen Zeit also nah an einer Vollbeschäftigung sind und gleichzeitig noch immer einen weiteren großen Bedarf haben an Mitarbeitern. Und das resultiert natürlich aus gewissen Effekten. Das können demografische Effekte sein, über die wir vielleicht noch reden gleich. Und das resultiert dann aber auch in einer höheren Fluktuation. Demografische Effekte deshalb, weil wenn wir uns eine Alterspyramide angucken, zwischen sagen wir 1990 und 2020, dann sehen wir die sogenannte Babyboomer-Generation in aller Munde der Zeit. Ja. Und Generation von meinen Eltern, so, also mein Vater zum Beispiel gerade 61 geworden, ne? Ist genau diese Generation. Und wenn wir uns diese Pyramide angucken, dann sehen wir, dass es über die letzten Jahre natürlich dieser Bauch der Babyboomer nach oben gegangen ist in der Altersverteilung. Also wir haben eine besondere Erhöhung der Altersverteilung Männer und Frauen in genau diesen geburtenstarken Jahrgängen. Die sind jetzt weiter hochgewandert, also älter geworden und gehen auf die Rente zu. Das ist soweit noch nichts, also sollte kein überraschen idealerweise. Was aber überraschend ist und was wir unterschätzt haben, ist, dass diese Generation es geschafft hat, sich so auch abzusichern, dass sie einfach in Vorruhestand gehen können. Mein Vater, wieder gutes Beispiel, gerade in Vollruhestand gegangen, hat natürlich seinem Arbeitgeber so spät wie möglich Bescheid gesagt, um sich die Flexibilität zu halten. Und der Arbeitgeber trägt dieses Risiko. Und das sehen wir auch bei unseren Kunden. Das sehen wir auch, wenn wir in den Markt schauen. Genau dieses zwischen dem gesetzlichen Renteneintrittsalter und dem tatsächlichen Renteneintrittsalter, dieses Gap ist größer geworden. Und das haben wir alle unterschätzt. Jeder, auch Volkswirte, jeder hat es unterschätzt. Und das führt zu einem ganz aktiven Risiko, was wir haben. Dass ich eigentlich mit einer Arbeitskraft geplant habe, der mich jetzt oder die mich jetzt einfach früher verlässt und früher in Rente geht. Zeitgleich haben wir einen Effekt, wir haben einfach nicht genug Nachwuchs. Ja, es gibt also zu wenig Geburten in Deutschland. Das führt also dann auch dazu, dass auch Deutschland schrumpft einfach von den Anzahl der Einwohner. Plus, und das hat Corona natürlich im positiven Sinne befeuert, die Freizügigkeit der Arbeit. Also ich kann heute überall arbeiten und für überall arbeiten. Du weißt, bei Talents Connect haben wir auch Mitarbeiter auf der ganzen Welt, die für uns hier arbeiten. Ja. Heutzutage brauche ich noch nicht mal mehr irgendwo einen Auslandsarbeitssitz. Ich kann die einfach so einstellen, digitale Nomaden. Und habe dadurch natürlich auch nochmal potenziell Konkurrenz, nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt. Und das führt dann dazu, dass dieser ganze demografische Wandel und die Effekte, die wir daraus haben, sicherlich ein globales Problem sind, aber besonders auch ein deutsches Problem sind, das wir besonders in Deutschland auch haben. Und das hat sicherlich mit einer hohen Überalterung und mit zu geringen Geburtenquoten zu tun.
Also ich fasse nochmal zusammen. Du sagst erstens, es waren noch nie so viele Menschen in Lohn und Arbeit in Deutschland wie aktuell. Gleichzeitig zweitens waren noch nie so viele Stellen ausgeschrieben.
Ja.
Drittens, die Babyboomer-Generation geht in Rente. Der demografische Wandel trägt seinen Beitrag dazu, dass nicht genügend Talente nachrücken. Und der Effekt, der unterschätzt wurde dabei, ist, dass viele Personen eben in Rente gehen frühzeitig und dementsprechend dieser Effekt schon früher eintritt, also es jetzt schon losgeht, am Beispiel deines eigenen Papas. und der Effekt in Deutschland besonders stark ist, vor allem, weil man eben auch remote arbeiten kann, von überall aus der Welt, von hier für Unternehmen aus dem Ausland und auch ausländische Mitarbeitende in Deutschland. Also das waren so die
ganz
vier.
Ganz genau. Und wozu das dann führt, ist eine erhöhte Fluktuation, etwas, womit sich Unternehmen konfrontiert sehen. Und die erhöhte Fluktuation kommt aus einem sogenannten Doppeleffekt zustande. Kurz erklären. Auf der einen Seite hast du ein sehr hohes Arbeitsangebot momentan, also viele Jobs sind offen. Mhm. Auf der anderen Seite hast du wenige Fachkräfte und wenige Arbeitskräfte, die diese Jobs machen können. Also die gleichen Firmen buhlen um wenige Arbeitskräfte. Mhm. Das führt dann dazu, dass der Preis hochgeht, also dass auch Gehälter steigen für diese Fachkräfte. Mhm. Und das hat den sogenannten Doppeleffekt. Auf der einen Seite wird es für dich mühsamer, neue Mitarbeiter zu rekrutieren, weil es halt schwieriger ist, weil du mehr Konkurrenz und höhere Preise zahlen musst.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es so, dass aber auch Mitarbeiter, die du heute in deinem Unternehmen hast, das natürlich mitkriegen und jetzt dann attraktive Angebote von außen kriegen. Das heißt, es werden die Leute aktiv aus deinem Unternehmen abgeworben. Insofern hast du an zwei Fronten zu kämpfen. Auf der einen Seite die richtigen Mitarbeiter zu kriegen von außen, auf der anderen Seite zu schauen, dass die Mitarbeiter, die du hast, nicht gehen.
Ja.
Und dieses plus den demografischen Effekt, den wir jetzt gerade uns angeschaut haben, kommt zu 31,3% Fluktuation. Das ist auch ein Rekordwert, den wir da gerade sehen.
Wow, ja.
Und dann hatten wir ja gerade darüber gesprochen, dass die Babyboomer-Generation möglicherweise ein bisschen früher in Rente geht und das einfach für ein Unternehmen eine Blackbox ist. Du weißt halt nicht, wann die gehen werden und was die für Pläne haben. Und man sieht ja an dem Beispiel von meinem Papa, ne, dass es eben auch kurzfristig sein kann. Und dieser Wert macht 8,5% weiterhin aus. So, und wenn du 31,3 plus 8,5, da bist du bei fast 40%. Das heißt also, fast 40% deiner Belegschaft ist derzeit at risk, in 12 Monaten nicht mehr da zu sein.
Okay.
Das ist ein absoluter Rekordwert,
wow,
den wir da sehen.
Ja. Also du sagst wirklich, 40% der Mitarbeitenden könnten theoretisch das Unternehmen morgen verlassen.
Genau, und das ist schwer vorherzusagen, ne? Weil man das natürlich, du kannst dann so viele Dinge nicht reinsehen. Also du kannst nicht sehen, wie sich gewisse Fachkräfte entwickeln oder gewisse Professionen im Markt entwickeln. Ne?
Mhm.
Bei Recruitern haben wir es jetzt gerade gesehen. Es waren noch nie so viele Recruiterstellen ausgeschrieben, wie wir das derzeit haben. Das heißt, wir sehen also auch dort, dass eine erhöhte Nachfrage ist. Und das Problem, was Unternehmen jetzt haben, an der Stelle wird es jetzt tatsächlich zu einem Problem, ist, dass sie ihren Recruiting-Prozess darauf nicht angepasst haben. Den starten sie einfach zu spät. Das heißt, jemand kündigt bei dir und in dem Moment, wo jemand kündigt, fängst du an, darüber nachzudenken, wie will ich denn den nachbesetzen.
Ja.
Und jetzt hast du aber gar nicht im Blick, und wir sehen, das Unternehmen haben das gar nicht im Blick, dass der Recruiting-Prozess komplexer geworden ist durch diesen Doppeleffekt und länger dauert.
Ja.
So lange dauert inzwischen, dass bis ich den richtigen Kandidaten dann gefunden habe und ins Onboarding einsteige, derjenige, der gekündigt hat oder in Rente gegangen ist, schon lange weg ist.
Ja.
Und das Fiese ist, dass er sein ganzes Wissen mitgenommen hat.
Mhm.
Und das zweite Fiese ist, dass in der Zwischenzeit alle Kollegen diese Arbeit mitmachen mussten von demjenigen, der schon gegangen ist.
Mhm.
Das heißt, du hast auch so Cross-Effekte, Überlastung und sowas alles am Arbeitsplatz von den Leuten, die diese Arbeit mitmachen mussten.
Das heißt, du sagst, Recruiting-Prozesse starten viel zu spät. Also erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist und der jeweilige Mitarbeitende eigentlich schon weg ist.
Genau, das machen Unternehmen natürlich, weil sie ja möglichst kostensparend unterwegs sein wollen. Also Idealszenario ist immer, dass du ein Jahr Overlap hast. Also der Neue kommt ein Jahr, bevor der Alte geht und kann alles ein bisschen mitnehmen und so.
Mhm.
Ne? Das bedeutet aber, du musst ein Jahresgehalt noch on top zahlen, weil du ja eine Stelle doppelt besetzt hast. So, das will man natürlich vermeiden, auch völlig nachvollziehbar.
Mhm.
Das Fiese ist jetzt, und das können wir uns gleich nochmal angucken, was es mich kostet, wenn ich dieses Wissen verliere. Das kann nämlich unter Umständen viel teurer werden. Und das führt dann dazu, und das ist eigentlich schmerzhafter, dass derjenige, der dann das Onboarding startet, weil ich ihn jetzt gefunden habe, auf einer Stelle das Onboarding startet, wo er niemanden hat, von dem er übernehmen kann. Sich dieses Wissen also mühsam im Unternehmen zurechtsuchen muss, dadurch das Onboarding viel länger dauert und die Zeit, bis der wirklich produktiv wird auf der Stelle, auch nochmal viel, viel länger dauert.
Mhm.
Das muss man alles mit einrechnen. Das ist alles Geld, was das Unternehmen natürlich in der Zeit verliert.
Ja.
Nennen wir dann Cost of Vacancy.
Cost of Vacancy.
Also Vakanzkosten, ne? Wie viel kostet es mich, eine Stelle nicht besetzt zu haben?
Mhm.
Das kann man sich mit einer relativ einfachen Formel herleiten. Das heißt, man kann sich einfach überlegen, was verdient jemand in einem gewissen Zeitraum, sagen wir ein Jahr. Wie viele Arbeitstage hat er in diesem Jahr? Dann teilst du einfach das, was derjenige verdient, durch die Arbeitstage. Und das multiplizierst du einfach mit der Time to Fill, also der Zeit, bis jemand wieder auf der Position sitzt.
Mhm.
Und das muss man unterscheiden. Das ist nicht die Zeit, bis jemand einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, sondern die Zeit, bis jemand auf der Position vollumfänglich sitzt. Das kannst du dir vorstellen, dauert natürlich ziemlich lange. Das heißt, so relativ viele Tage, die man da hat, mal den Value-Faktor, den man hat. Und das ist der Wertfaktor, den eine Position als wertstiftend bringt. Das heißt, wenn du jemanden einstellst, einfach erklärt, du stellst jemanden ein und zahlst demjenigen 30.000 Euro, dann möchtest du natürlich, dass er mehr Nutzen bringt für die Firma, als das, was du demjenigen zahlst.
Mhm.
Zumal man noch einrechnen muss, klar, da gibt es auch noch Lohnnebenkosten und so. Das heißt, das 30.000 Euro, die jemand kriegt, ist natürlich für das Unternehmen viel mehr. Und jetzt möchtest du, dass er was, dass er natürlich dem Unternehmen mehr Nutzen bringt. Das ist dieser Nutzenfaktor. Mhm. Rechne ich das alles zusammen, komme ich auf einen Wert. Und das ist dann auf einen Euro-Wert. Und der Euro-Wert, den mich diese Vakanz kostet. Und der wird umso größer. Vielleicht nochmal vereinfacht erklärt. Ich gucke mir einfach an, was verdient der in dem Referenzzeitraum? Und wie lange ist die Position offen? Inklusive dessen, wie viel wert ist die Position für mich? Und dann komme ich eben auf einen Euro-Wert. Und der kann sehr, sehr hoch sein. Mhm. Der kann unter Umständen ein Jahresgehalt ausmachen für einen Mitarbeiter.
Also du sagst, Cost of Vacancy ist eine Berechnung, wie ich einschätzen kann, was kostet es mich, eine Position nicht zu besetzen. Mhm. Wofür genau kann ich diese Formel verwenden?
Die nutzt du vor allem, wenn du also einmal dir natürlich bewusst machen willst, was bedeutet es, dass ich jetzt nichts tue, dass mein Prozess hier nicht optimiert ist, wie viel verliere ich tatsächlich an der Stelle?
Ja.
Das ist eher so die negative Betrachtung, weil du siehst nur, was du verlierst. Ne? Mhm. Aber es gibt auch noch eine positive Betrachtung, wenn du dir zum Beispiel überlegst, du hast 5 Stellen, die du besetzen möchtest, aber nicht genug Kapazität, um alle 5 gleichermaßen zu bedienen. Du hast vielleicht nur einen Recruiter, der sich darum kümmert. Mhm. Du hast vielleicht ein Recruiting-Budget, was limitiert ist. Mhm. Dann hilft dir so eine Formel, eine Priorität einfach festzulegen. Ah, okay. Zu schauen, ich kümmere mich zuerst darum und darum, darum. Mhm. Und dann kannst du eine andere Formel noch dazu setzen, wenn du möchtest, nämlich der Vollkosten, also Total Cost Theory. Ne? Und dann kannst du dir also angucken, welche Cross-Effekte hat das tatsächlich, wenn ich eine spezielle Position nicht nachbesetze. Also hat das vielleicht noch Auswirkungen auf andere? Ich hatte vorhin schon gesagt, das hat ja dann Auswirkungen auf das Team, was mitarbeiten muss und so. Wir nehmen ein einfaches Beispiel von einem LKW-Fahrer in der Logistikbranche. Der fährt seinen LKW und der verdient, sagen wir mal, vielleicht 35.000, 38.000 Euro. Und jetzt kann ich diesen LKW-Fahrer nicht bedienen. Dann würde die Cost of Vacancy mir ja nur erklären, wie lange habe ich den nicht besetzt, was habe ich an demjenigen sozusagen, was, ne? Also eine beschränkte Auswahl. Es würde nicht erklären, was hat es für Cross-Effekte. Zum Beispiel, dass die Produktion mit den Gütern nicht ankommt, die Produktion dadurch natürlich nicht ausgelastet ist. Dass der LKW irgendwo rumsteht und nicht gefahren werden kann. Dass Logistikketten nicht komplett funktionieren. Wir sehen es ja gerade bei LKW-Fahrern, sehen wir es ja ganz, ganz massiv gerade in Europa, was mit Logistikketten passiert, wenn die nicht fahren. Und dann komme ich bei einem LKW-Fahrer, der, sagen wir, 36.000 Euro verdient, bei 83.000 Euro Cost of Total Vacancy am Ende daraus. Und das heißt, ich sehe dann, dass möglicherweise diese Position höherwertig ist als eine andere Position, die vielleicht im Total mehr verdient. Mhm. Und das soll die ganze Aussage dabei sein. Mhm. Ich kann damit ein Ranking festlegen. Und möglicherweise erlebe ich eine Überraschung, weil es nämlich nicht nur am Gehalt hängt, sondern vor allem auch an den Cross-Effekten hängt, die man hat.
Okay, also du sagst, insgesamt gibt es schlaue Formeln, wie man berechnen kann, welche Stellen ich zuerst einstellen sollte oder priorisieren sollte beim Recruiting, beim Hiring, wenn ich aktuell als Recruiter oder als Unternehmen nicht in der Lage bin, alle meine Stellen sofort zu besetzen. Sollte ich priorisieren? Und Cost of Vacancy ist eine dieser Formeln, mhm. die mir dabei helfen kann, auszurechnen, was kostet es, eine bestimmte Position nicht zu besetzen. So, dann gibt es aber darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten, nicht nur das Nichtbesetzen der Stelle mit einem Wert zu beziffern, sondern auch die Effekte davon auf andere Stellen und auf das restliche Unternehmen. Was ich alles mit berücksichtigen sollte, um zu entscheiden, wo fange ich an? Mhm. Und du sagst auch, es ist sehr überraschend, weil da teilweise dann vielleicht Stellen höher priorisiert werden, die eigentlich ein niedrigeres Gehalt zahlen als Stellen, die ein höheres Gehalt zahlen.
Genau, Gehalt alleine reicht nicht aus, ne, als Komponente da drin. In den Befragungen, die wir gemacht haben, ist das immer wieder überraschend, dass viele Unternehmen sowas auch gar nicht nutzen, ne, sondern einfach sagen, okay, wir müssen alles irgendwie mit der gleichen Prio oder die Priorität aus dem Bauch raus machen. Ich glaube, gegeben der wirtschaftlichen Situation, in der wir sind, in der wir möglicherweise eine Situation erleben, in der Unternehmen mit kleineren Budgets handhaben müssen oder mit dem, was sie halt eben gerade gekriegt haben, an Budget klarkommen müssen und nicht erweitern können, sind diese Art Prioritäten oder der Festlegung der Prioritäten natürlich immer wichtiger, wichtiger denn je. Und wir werden gezwungen sein, uns auch dieserlei Näherungsformeln. Jetzt kann man über Cost of Vacancy natürlich diskutieren, was ist so ein Value-Faktor und so. Aber hier geht es darum, eine grobe Linie festzulegen, zu sagen Priorität 1, 2, 3. Was kann ich mit dem Budget, was ich habe, heute eigentlich umsetzen am Ende?
Ja, verstehe. Also wir sind jetzt schon ganz konkret in konkreten Handlungsempfehlungen für RecruiterInnen oder Recruiting-Verantwortliche in einer wirtschaftlichen Krise oder in einer wirtschaftlichen Veränderung. Vielleicht nochmal, um einen Schritt zurückzugehen. Also wir haben darüber gesprochen, wie sich die Wirtschaftssituation allgemein verändert, wie sich die Fachkräftesituation allgemein verändert, dass sie sich verstärkt. Rechnest du damit, dass sich Recruitingkosten im nächsten Jahr steigern, also dass sie höher werden, auch ganz konkret im Hinblick auf Stellenanzeigen Active Sourcing, Social Recruiting, glaubst du, dass die Kosten steigen werden?
Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Die Kosten werden steigen. Das hat mehrere Effekte. Wir haben ja vorhin gesehen, dass wir hier über 4 Millionen Arbeitskräfte reden, die tendenziell fehlen. Mhm. Und jetzt gibt es solche Stimmen auch in der Volkswirtschaft, die sagen, naja, es gehen ja ein paar Unternehmen wahrscheinlich auch irgendwie bankrott, ja? Oder müssen Mitarbeiter reduzieren. Wir sehen es ja jetzt auch schon, dass es eine Strategie sein kann von Unternehmen, sich vorzubereiten, sich jetzt zu verschlanken und Mitarbeiter zu reduzieren. Da werden ja genug Leute auf dem Arbeitsmarkt wieder verfügbar sein. Das heißt, vielleicht haben wir gar kein Problem damit. Mhm. Aber wenn man sich auf der anderen Seite, das ist kurz zu kurz gedacht, weil wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, wie viel Mangel wird es geben in den nächsten Jahren, dann wird dieser Mangel das, was frei wird, bei weitem übersteigen. Das heißt, wir werden selbst in einer, nennen wir es ruhig Wirtschaftskrise in den nächsten Jahren, werden wir immer noch einen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel erleben. Mhm. Es kann jetzt natürlich niemand vorhersagen, in welchen Bereichen es genau sein wird und wie stark es genau sein wird. Mhm. Aber es ist offensichtlich, dass auch die demografischen Effekte so stark sind, dass selbst in der Überschattung einer Wirtschaftskrise trotzdem die noch vorhanden sind. Und deswegen werden Recruitingkosten steigen, ja.
Und du sagtest jetzt gerade auch schon, wie manche Unternehmen damit umgehen, vielleicht Recruiting-Budgets schon cutten. Also vielleicht da nochmal, wie gehen Unternehmen damit um? Was gibt es vielleicht auch für unterschiedliche Strategien, wie Unternehmen mit dieser Wirtschaftskrise umgehen?
Wir sehen gerade Tendenzen von Unternehmen, die sich vorbereiten. Das ist sehr individuell. Jedes Unternehmen macht das so, wie es zum Unternehmen passt. Haben verschiedene Strategien, aber wir sehen zwei Hauptstrategien. Die eine Hauptstrategie ist, sich jetzt zu verschlanken. Das heißt, jetzt tatsächlich schmerzhafte Entscheidungen zu treffen, die auch personell sein können. Haben wir gerade prominente Beispiele ja gesehen, von Firmen, die jetzt Mitarbeiter entlassen und sich tatsächlich verschlanken, weil sie in ihrem Produkt nicht wachsen können oder wollen. Ne? Das heißt, das Produkt, die Produktlandschaft bleibt gleich und man bereitet sich vor, indem man den Personalkörper verschlankt.
Ja.
Und da gibt es wieder andere Unternehmen, die kein Personal reduzieren. Also wir sind ein sehr gutes Beispiel dafür, zum Beispiel in unserer Strategie.
Ja.
Die sagen, wir lassen das bewusst so, wie es ist und lassen die Talente an Bord, die wir haben, entwickeln sie auch weiter und erweitern unser Produktportfolio. Das heißt, man wird bei Talents Connect sehen, dass es demnächst weitere Produkte geben wird auch, die eben auch Unternehmen helfen, auch in schwierigen Zeiten gute Recruiting-Entscheidungen nach innen und nach außen zu treffen. Das ist eine andere Art und Weise, damit umzugehen. Aber es kommt halt wirklich sehr individuell darauf an, was das Unternehmen kann und will und was auch kulturell zum Unternehmen passt. Mhm. Aber wir sehen dort, dass es Veränderungen gibt. Ja.
Und du sagst ganz konkret, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Unternehmen damit umgehen. Eine Option ist es, ja, das Produktportfolio zu erweitern, um mit den bestehenden Mitarbeitern mehr, am Ende mehr Umsätze zu generieren, zu überleben.
Oder zu wachsen. Also Krise hat auch immer eine große Chance drin. Ne? Insofern kann es durchaus sein, dass ein Unternehmen auch diese Chance nutzt und massiv wächst innerhalb einer Krise, innerhalb von Krisenjahren.
Und Option 2 ist es, mit den bestehenden Mitarbeitern weiterzumachen, aber eben keine neuen einzustellen. Mhm. Option 3 ist es, dass Unternehmen sogar Mitarbeiter entlassen und ihre Aufwände reduzieren.
Klassischerweise kommt dazwischen noch die Phase der Kurzarbeit. Das heißt, die Phase, in der Mitarbeiter noch nicht entlassen wurden. De facto das Unternehmen, die aber nicht mehr tragen muss. Und dann muss sich das Unternehmen natürlich die Frage stellen, wie komme ich aus dieser Situation wieder raus? Wir haben das jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, dass Unternehmen auch wieder da rauskommen können. Die gehen in Kurzarbeit und dann kommen sie wieder raus. Also es ist äußerst fraglich, ob jetzt diese Wirtschaftskrise eine große Pleitewelle nach sich zieht. Mhm. Also da gibt es ganz verschiedene Meinungen dazu. Ich wäre da noch nicht so pessimistisch, ehrlich gesagt, weil wir haben super gute Methoden entwickelt, wie wir auch Unternehmen in schwierigen Zeiten helfen können. Mhm. Und auch die aus eigener Kraft da wieder rauskommen können. Haben wir gerade jüngst nach der Corona-Krise gehabt. Mhm. aber vor allem in Zeiten, in denen es angespannter ist, in denen man vielleicht kleinere Budgets hat oder sogar über Kurzarbeit oder Einstellungsstopps nachdenken muss, muss der Blick eher nach innen gehen fürs Unternehmen. Muss eher die Frage sich gestellt werden, wie kann ich die Mitarbeiter, die ich heute habe, vielleicht verändern, vielleicht in Projekten arbeiten und sie zumindest mal für eine Zeit lang aus dem Kontext rauslösen, den ich habe, intern entwickeln, vielleicht weniger den Blick nach außen zu wagen. Ja, das kann durchaus auch eine Strategie sein.
Verstehe. Okay, also wir sehen uns in einer Situation, wo Unternehmen einerseits möglicherweise, manche Unternehmen ihre Recruiting-Budgets cutten und verkleinern oder komplett streichen und andererseits aber der Fachkräftemangel sich zu einem Arbeitskräftemangel ausweitet und dementsprechend und die Fluktuation sehr hoch ist und dementsprechend ja der Bedarf nach Talenten sehr, sehr hoch ist. Das klingt für mich so, als ob RecruiterInnen da auf jeden Fall in so einer Zwickmühle stecken könnten zwischen diesen beiden Faktoren, nenne ich sie jetzt mal. Mhm. Was würdest du denn da operativen Recruiting-Verantwortlichen einerseits sowie auch strategischen Personalverantwortlichen andererseits in Vorbereitung auf diese Zwickmühle, nenne ich sie jetzt mal, ganz konkret empfehlen?
Das ist eine schwierige Frage, weil wir sehen natürlich eine hohe Komplexität auch da drin. Ja. Ich glaube, es gibt nicht den einen Volkswirt, der heute alle Antworten geben kann, weil einfach viel zu viele Faktoren zusammenwirken. Und das bedingt am Ende auch, dass jedes Unternehmen seine eigene Strategie findet, damit umzugehen. Ja. Wir sehen Unternehmen unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Branchen, die dann auch unterschiedlich darauf reagieren, selbstverständlich. Das heißt, auch für den Recruiter kann das Unterschiedliches bedeuten. Ich glaube, das, was ich einem Recruiter raten würde, wäre jetzt, diesen Blick dafür zu schärfen, ins Unternehmen zu hören, vielleicht auch mal eine Altersstrukturanalyse einfach erstmal zu machen. Klein anfangen, erstmal Altersstrukturanalyse mal gucken, wie sieht das bei mir eigentlich aus, wie viele Positionen werden eigentlich at risk momentan, weil die Mitarbeiter möglicherweise früher gehen. Mit sowas Leichtem kann man anfangen, das ist etwas, was man natürlich diskutieren kann, ob das der Recruiter macht oder ob er sich vielleicht dort Orientierung holt, bei einem Businesspartner etc., wenn es sowas im Unternehmen gibt. Aber da wäre ein Unternehmen gut aufgestellt, wenn sie das machen würde. Und dann einfach schauen, was ist die Strategie meines Unternehmens? Wie kann ich mich darauf ausrichten? Was wird mit meinem Budget wahrscheinlich passieren? Sollte ich jetzt schon mal mir Maßnahmen überlegen, wie ich den Blick nach innen wage, in dem Szenario oder nicht? Ja. Und am Ende, wenn du das machst, dann kommst du in Szenarios. Dann kommst du darauf, dass man Szenarios baut. Das machen Unternehmen heute auf der Geschäftsführungsebene, machen die das aktiv. Gang und gäbe natürlich. Ne? Mhm. Das heißt, das ist etwas, was man da niemandem erklären muss, wie man ein Szenario baut, best worst case und most likely. Im Recruiting ist es eher ungewöhnlich bis jetzt. Das ist etwas, was wir noch nicht so oft gemacht haben, wo wir vielleicht nicht so viel Erfahrung haben. Mhm. Aber es ist definitiv angesetzt, zu schauen, was passiert, wenn die Situation sich so entscheidet oder sich so entscheidet. Dann ziehen wir danach Szenario A oder B oder C.
Okay, also du sagst ganz konkret, es ist wichtig, einfach die Aufmerksamkeit zu haben und zu schärfen für das, was kommt, den Blick im Unternehmen nach innen zu richten, vielleicht mal eine Altersstrukturanalyse zu machen. Und du sagst andererseits, dadurch, dass es so eine hohe Unsicherheit auch gibt und nicht klar ist, wie sich der Markt weiterentwickeln wird, in verschiedenen Szenarien zu denken und zu denken und dementsprechend zu handeln.
Ja, also Geschäftsführungsebene macht das aktiv. Die schauen sich an, was passiert, wenn ich eine Kundenstruktur habe und 10% meiner Kunden zahlen nicht mehr, weil sie vielleicht selber an Schwierigkeiten geraten sind. Mhm. Ja? So, dann habe ich darauf eine Antwort auf Geschäftsebene. Das kann bis hingehen zu, ich muss Mitarbeiter entlassen. Also man hat einen Szenarioplan. Was passiert, wenn es 30% Zahlungsausfall sind und so weiter und so weiter. Genau die Frage müssen wir uns im Recruiting auch stellen. Was passiert, wenn einfach mehr Leute in Vorruhestand gehen als gedacht? Wie reagieren wir jetzt darauf? Wie setzen wir die Prioritäten denn dann? Vielleicht sogar, wenn wir davon ausgehen, dass wir mit den Budgets, die wir haben, klarkommen müssen. So, diese Diskussion zu starten, ist, glaube ich, was sehr Gesundes in einem Unternehmen. Mhm. Da gibt es jetzt nicht die eine Formel, die ich mitgebracht habe, weil es halt eben komplex ist, weil es darauf ankommt, welche Firma man da vor sich hat. Welche Branche, welche Größe, welche Herausforderungen hat man gerade, wie sind Kundenstrukturen, all diese Dinge. Und das ist etwas, wo das Recruiting unbedingt mit eingebunden sein muss. Und ich glaube, da ist tatsächlich das Problem, was wir heute haben, dass Recruiting-Abteilungen, Head of Recruitings, oft nicht in solche Diskussionen eingebunden sind. Mhm. Das ist oftmals entkoppelt davon. Das heißt, du hast auf der einen Seite die Businessplanung und die Businessplanung ist nicht mit der strategischen Recruitingplanung allein. Ja? Es ist einfach, es ist nicht abgestimmt miteinander. Ja. Und das passiert dann manchmal, dass Recruiting überrascht ist von gewissen oder überrascht wird von gewissen Entscheidungen und nicht mehr schnell genug reagieren kann. Und dann haben wir all diese Effekte, die wir heute besprochen haben, die man dann sieht. Mhm. Das heißt, Recruiting strategisch machen, das ist im Endeffekt der Rat. Den kann der Recruiter jetzt wahrscheinlich nicht umsetzen allein, aber er kann sicherlich dieses starten, diese Diskussion. Mhm. Denn wenn das die Recruiting-Strategie nicht gut aligned ist, dann wird der Businessplan sterben. So einfach ist es.
Also du sagst ganz konkret, Businesspläne sind häufig nicht gut aligned mit der operativen Recruiting-Strategie. Und dass Recruiting-Verantwortliche häufig nicht an dem strategischen Tisch bei genau solchen Gesprächen teilhaben und nicht dabei sind. Was könnte denn ein Recruiter, eine Recruiterin oder Verantwortliche sind verschiedene Titel, die diese Menschen wahrscheinlich haben, der ganz konkret tun, um an diesen Tisch zu kommen und mitreden zu können bei so einer Businessplanung, um das eben umsetzen zu können für ihre Recruiting-Planung.
Also Titel ändern sich ja immer, je nachdem, was für eine Firma man da gerade hat. Ne? Und so auch die Verantwortlichkeiten. Kann ja manchmal heißen, dass jemand mehrere auch Verantwortlichkeiten in sich trägt. Der Weg an den Strategietisch führt über Zahlen, führt darüber eben genau solche Berechnungen. Deswegen hatte ich diese Formeln mitgebracht heute, um die uns mitzugeben. Macht einfach mal diese Berechnung. Schaut mal, was kostet das Unternehmen tatsächlich, wenn wir weiter so machen wie bis jetzt. Und dann schaut mal, was passiert, wenn man den Recruiting-Prozess optimiert darauf. Wie viel ist da eigentlich an Geld drin, was man sparen kann? Was kann ich eigentlich mit dem jetzigen Budget noch machen, wenn 10% höhere Fluktuation im Unternehmen passiert, wenn mehr Leute in Rente gehen? Ne? So diese Rechnung kann man machen. Wenn ich mit dieser Rechnung zu meinem Chef gehe, dann bin ich aber sehr schnell an dem Entscheidertisch mit dran. Sehr schnell als strategischer Berater. Und ich glaube, das ist, wo Recruiting hingehört. Speziell in diesen Zeiten gehört Recruiting an den Strategietisch. Und wir müssen den Weg dahin finden.
Okay, du sagst ganz konkret über Zahlen, über die besagten Szenarien, kommt man an diesen strategischen Tisch. Wenn jetzt jemand in diesem Podcast zuhört und sagt, finde ich spannend, habe ich aber noch nicht genau verstanden oder ich habe noch mal Nachfragen, wie können sie dich erreichen? Wie können sich die Zuhörer dich erreichen und vielleicht auch noch mal Nachfragen stellen, wenn sie das genau verstehen möchten?
Gern und jederzeit. Wir haben unsere Community. Das ist natürlich ein super gutes Vehikel, um nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen von unserer Firma zu sprechen, die sich intensiv damit auseinandersetzen. Und dieses Thema ist sehr komplex. Das jetzt in 30 Minuten kann man das nur anreißen.
So ist es.
Weil es so komplex ist und weil auch so viel Bedarf ist, wir sehen es ja auch gerade schon, haben wir dafür Formate eingerichtet, Masterclass-Formate, in denen wir uns wirklich dann auch eine längere Zeit intensiver damit beschäftigen, auch solche Formeln mal zusammen durchgehen und auch so eine Planung mal zusammen erstellen, wo man wirklich was an die Hand kriegt, was man mitnehmen kann, wie so ein Template, was man dann ausfüllen kann.
Ah, ja,
und das macht es vielleicht etwas einfacher, diesen Weg an den Strategietisch zu finden und Recruiting einfach in der Relevanz auch zu zeigen, die es auch hat.
Okay, super. Das heißt, wenn ich jemand erreichen möchte, dann am besten in die Masterclass kommen, wo es genau um dieses Thema geht. Die Masterclass wann findet die statt?
6.
6. 12. 6. 12. Oder über die Direct-to-Talent-Community, über Slack.
Genau.
Oder vielleicht auch über LinkedIn dich kontaktieren.
Oder LinkedIn, richtig, genau. Den Namen habt ihr ja.
Marc Christian Schmidt.
Genau, könnt ihr einfach schreiben. Natürlich, selbstverständlich. Also ich glaube, wir reden hier über ein Thema, was höchst relevant ist und was in der nächsten Zeit noch relevanter werden wird. Und jeder Input ist willkommen.
Ja, super, genau, weil das Thema ist super komplex und ich könnte mir vorstellen, dass da viele Nachfragen kommen. Von daher eine herzliche Einladung, weiter ins Gespräch zu gehen. Und an dieser Stelle möchte ich erstmal herzlichen Dank dir sagen, Marc. Mega, dass du dabei warst und deine, einmal sozusagen die gesamtwirtschaftliche Lage eingeordnet hast für HRler, für Recruiting-Verantwortliche und auch konkrete Empfehlungen gegeben hast, wie man darauf reagieren kann. Vielen, vielen Dank, mega wertvoll und ich freue mich, dich hier wieder begrüßen zu dürfen.
Super, ich danke dir.
Das war Direct to Talent, der wöchentliche Podcast zum Thema Recruiting neu denken. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, den Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere den Direct-to-Talent-Podcast noch heute auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder deiner Lieblings-Audio-App.